Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Überraschung, die Guerillas sind wieder da. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe Guerilla FM, wie immer von und mit der Guerilla Marketing Group aus Berlin. www.guerilla.de. Tja, und bei uns sind wie immer, ich sag mal, die Eiche und die Rose des Marketings. Hier sind Anthony und Petra Ohn. Sagt artig guten Tag.
Wer ist die Eiche, wer ist die Rose? Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Etwas konsterniert von der Anmoderation?
Nein, ist nett. Super. Und Andi, schön, dass du auch den Weg wieder gefunden hast und einen Landeplatz.
Die Kartoffel des Marketing. Entschuldigung.
Wann wolltest du dir eigentlich einen neuen Toningenieur suchen, Andi? Ich finde, wenn die anfangen, dreist zu werden, dann muss man mal handeln, ja?
Ja, und ich bin der Dirk Bach des Marketings, des Podcastings vielmehr. Nein, aber jetzt, du hast unterbrochen, nicht ich. Verhandeln ist ja immer noch unser Thema. Wir wollten uns darüber ja noch ein bisschen unterhalten. Wir haben ja schon einiges gelernt über die Psychologie des Verhandelns, über Machtverhältnisse, über Zeitdruck, darüber, wie man sich verhalten kann, verhalten sollte, darüber, wie man da, wo es nötig ist, auch ein Stück weit Stärke zeigt. So habe ich das zumindest verstanden und verarbeitet. Was gibt's denn noch zum Thema Verhandeln?
Na, Petra will heute vielleicht ein, zwei Tipps noch geben für unfaire Verhandlungstechniken und ich will was erzählen über die Notwendigkeit überhaupt zu verhandeln am Schluss.
Moment mal, Tipps für unfaire Verhandlungstechniken?
Na ja. Klar, kennst mich doch.
Also Tipps, wie man es
ja,
macht.
Ja, Frau sein, aber das ist also, unfair, Bonus.
Sehr unfair und genaue Tipps eben, wie man mit solchen unfairen Angriffen, wie ich ihnen ständig ausgesetzt bin während der Podcastaufnahme von Andis Seite, umgehen kann.
Tja, jetzt hast du deine Packung bekommen. So, dann erzähl mal, Petra, was machen wir da jetzt? Während Andi noch versucht, seine
Ja, nur vielleicht ist es eine Beispiel jetzt jemandem aufgefallen. Nein, es gibt noch mehr. Oh, Andi, was denn los?
Ich habe nichts gemacht, ich sitze nur hier.
Was man nicht hören kann.
Ja, genau.
So, jetzt erzählt mal, während ich hier mein Stück Schokolade esse, erzählt mir mal bitte, Petra, was machst du denn bei unfairen Verhandlungstaktiken, welche gibt es denn da überhaupt?
Naja, zum Beispiel, was machst du denn, wenn jemand völlig abwehrend dich behandelt, sitzt nur mit verschränkten Armen da oder steht da und guckt dir nicht in die Augen und macht nur den Gleichgültigen und den Angriffslustigen und sagt, mir viel zu teuer.
Also normalerweise, das muss ich ein Geheimnis verraten. In unserer Firma macht Petra immer alle Verhandlungen, deswegen bin ich mit dieser Frage völlig überfordert. Ich verhandle nämlich nie, lass es doch mal Petra machen, ja. Aber was machst du denn überhaupt, Petra? Erzähl mir doch mal, ich habe keine Ahnung.
Naja, zum Beispiel eine Pause. Stimmt. Zustimmen. Pause.
Wie, du sagst, ja, stimmt, wir sind zu
ja,
teuer.
Ja, stimmt.
Wir ziehen sie hier voll über den Leisten, Mann? Nein. Nee.
Wir sind teuer. Das stimmt.
Stimmt. Und soll ich Ihnen nochmal kurz erklären, wie der Preis zustande kommt? Pause. Ganz wichtig, Pause. Ja? Dass nicht der andere denkt, du bist Wachs in seinen Händen und er kann mit dir machen, was er will, sondern hey, okay, muss ja nicht. Und dann nochmal erklären, ja, worum es eigentlich geht und versuchen dann wieder auf die sachliche Ebene zu kommen. Weil genau wie du gesagt hast, Toni, Verhandeln ist nur Psychologie. Ja, deswegen ist es auch so schön, wenn man sich dabei sehen kann. Und man kann ja damit auch spielen. Ja, also vor über 10 Jahren, ich hatte ja eins meiner Telefonverhandlungsbeispiele in der letzten Folge mal erwähnt, wo ich so viel Nachlass gegeben hatte, ohne nach bestimmten Dingen zu fragen. Und ich habe ja daraus gelernt. Und Damals war für mich zum damaligen Zeitpunkt Verhandeln was ganz, ganz Schwieriges, um nochmal kurz auf die eine der letzten Folgen, wo wir über die Einstellung gesprochen haben, zurückzukommen. Vielleicht könnt ihr auch nochmal reflektieren, was Verhandeln für euch ist. Fühlt ihr bei euch dabei locker, flexibel oder eher steif und starr und an die Wand gepresst? So ähnlich war das damals bei mir. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, nee, ist nicht mehr. Für mich ist Verhandeln jetzt echt ein Spiel und Tanzen. Ja, also wir machen auch ein bisschen mehr dazu in dem Workshop, weil es ist ganz wichtig, wie man sich dazu fühlt und auch wie man sich innerlich fühlt, ob man sich beweglich fühlt, ja, und eben wie eben sowas wie ein Spiel auf dem Sportfeld, Fußball oder was auch immer, oder man tanzt, oder ob man denkt, man ist an eine Wand gequetscht in einer Sackgasse. Und so hatte ich mich damals gefühlt, deswegen habe ich auch keine großartigen Reaktionsmöglichkeiten gehabt. Während jetzt ist es auf der Stelle auch mal rumtänzeln, ja, und deswegen alles gar nicht mehr so wild. Macht einen immensen Unterschied. So, und was würde ich da machen? Eine Pause und sagen, stimmt. Oder ich würde fragen, stimmt. Und um wie viel zu teuer ist es Ihrer Meinung nach? Und immer wieder auf den Wert kommen der Sache. Immer wieder auf den Wert kommen. Das ist was, was ich in all den Jahren gelernt habe. Am Anfang mehr theoretisch aus Büchern und in all den Jahren, wo ich ja Verhandlungsübungsfelder hatte. Danke, Toni. Einfach mal Dinge angewandt und dann ausgehalten und dann gemerkt, ja, klappt.
Naja, der andere versucht's halt. Ja? Meine, ja. Also, das ist seine Taktik, mit der ist er erfolgreich. Und wenn er die bei dir versucht und kommt zum Erfolg, belohnst du ihn wieder dafür, dass er es beim nächsten wieder macht?
Oder wenn jemand dir sowas sagt wie, Mensch, also ich kenne auch Trainer, die arbeiten für 50 Euro am Tag. Ja, sage ich dann und ich frage mich zwar, wie die dann ihre Einkommensteuer zahlen und all die anderen Dinge finanzieren.
Du musst keine Steuern zahlen, wenn du keinen Gewinn hast, Mensch.
Schon klar, schon klar. Ja, aber dann sage ich halt sowas und ziehe das auch ins Lächerliche. Ja, wenn sie mit so jemandem Geschäfte machen mögen und auf die Art und Weise ihre Mitarbeiter trainieren lassen möchten, viel Glück.
Nur zu, ja, klar.
Ja, also locker lassen und dann versuchen, dass der andere von der, naja, die lässt aber schnell locker oder da muss es ja doch irgendwie was Gutes sein, oder, aber ich würde mich da nicht drücken lassen, ja, großartig. Was also, nicht heißt, dass wir...
Andi kommt nicht mehr zu Wort.
Nee, jetzt nicht mehr. Was ja nicht heißt, dass wir völlig unflexibel wären oder so, ganz und gar nicht. Ja, also mein oberstes Ziel ist übrigens auch ganz spannend, das findet man auch bei uns im Workshop raus, können wir jetzt schlecht im Podcast allerdings komplett bringen. Aber ganz wichtig auch mal für sich rauszufinden, was für ein Verhandlungstyp ist man denn selber? Ist man denn eher immer auf Gewinn, also Win-Win orientiert? Oder ist man mehr immer draus, seinen eigenen Vorteil nur zu bekommen? Will man immer eher gewinnen? Ja, also es ist ganz, ganz, eine ganz spannende Sache. Und im Workshop können wir eben dem Bereich der Psychologie ein bisschen mehr Zeit widmen und eben auch durch Übungen und Tests können die Teilnehmer sich da auch einschätzen und merken eben auch, was ist denn Ihre bevorzugte Verhandlungsstrategie und in welche fallen Sie zurück unter Stress? Nämlich, wenn Sie mit irgendeiner Reaktion von dem anderen nicht klarkommen, wie zum Beispiel total arrogantes Verhalten und der andere fühlt sich komplett abgelehnt und sieht vielleicht innerlich sowas wie eine riesen Autoritätsperson vor sich. Und sowas passiert im wirklichen Leben, ja. Und dann verfällst du vielleicht, oder dann verfällt jeder, in eine Überlebensstrategie sozusagen, ja, unter Stress. Das ist auch ganz spannend. Und da sollte man sich über sich selber bewusst sein, über seine eigene Psychologie, weil wenn man sich selber gut kennt, kann man sich gut einschätzen und eben auch viel besser mit diesen Dingen umgehen.
Und deswegen schicke ich immer Petra in Verhandlung, weil ich mich erkenne. Andi, du hast aber bestimmt eine Frage.
Ja, also du sagtest ja jetzt eben eingangs, das irritiert mich so ein bisschen, naja, da sitzt jetzt einer mit verschränkten Armen und sagt, ist mir ja teuer und so. Wo ich mir denken könnte, na gut, aushalten könnte ich das. Ja, und darauf eingehen und sagen, ja, das ist so und so und so, kann ich Ihnen erklären. Mhm. Okay, und den da friedlich, zivilisiert und auch vielleicht nicht mal untaktisch abzuholen und zu sagen, okay, ich sag mal, ich kriege die Nummer durch, ja.
Okay.
Was dabei dann aber meine Sorge wäre und ist, und das macht mir dann manchmal Schwierigkeiten, weswegen ich dann doch dazu tendiere, das sein zu lassen, ist, ich habe einfach keine Lust, dann bei jedem bisschen, bei jeder Stunde, die ich mache, mich dann wie ein Schuljunge hinterfragen zu lassen, weil das halt jemand ist, der aufs Geld achtet. Ja, wo es heißt, oh, und dann haben sie das gemacht, haben sie das gemacht. Also das ist dann bei sowas meine Sorge, wo ich jetzt nicht denke, weia, der ist so kritisch, dem ist es zu teuer, den kriegst du nicht rum. Das ist nicht meine Sorge, sondern ich sage hinterher, ey, was hast du dann hinterher vielleicht für einen Schwabenschotten, sag ich mal, ja, da am Hals, der dir andauernd vorwirft, dass du nicht umsonst arbeitest.
Da gibt es zwei Aspekte. Der eine hat damit zu tun, es ist nicht zwangsläufig so, dass jemand, der sich dieser Taktik bedient, so ist. Sondern es ist eine Taktik, das ist eine Strategie. Es gibt Leute, genau, die einfach gelernt haben, sie sind damit erfolgreich, wenn sie so agieren und bringen dich dazu, deinen Preis zu reduzieren, weil sie ablehnend deinen Preis hinterfragen und so weiter. Ja, also nur dieser Verhalten, mit dem Verhaltensmuster. Was nicht zwangsläufig heißt, dass der das wirklich meint, sondern es gibt Leute, die sagen, egal welchen Preis mir jemand nennt, ich verhandle den immer. Das zweite ist, es ist sozusagen eigentlich ein späteres Luxusproblem, wenn du dann da ankommst. Am Anfang, manchmal bleibt dir nichts anderes übrig, als vielleicht auch Aufträge mit Leuten und durch von Leuten abzuarbeiten, die, naja, wo du sagst, so richtig passend tut dir mir nicht, ja. Und klar, im Idealumfeld wäre es dann so, dass du sagen kannst, ich suche mir, so wie der Kunde mich aussucht, suche ich mir meine Kunden aus und nehme die, die mir liegen, die eben so wie ich sind, die jetzt nicht wegen jedem Cent darum argumentieren und. Aber ich glaube, dass man da erst nach einer Weile hinkommt. Also wenn man seinen eigenen Wert festgestellt hat, wenn die Kunden das wertschätzen, was man macht, wenn man genug Kunden bedient, dass man dann irgendwann dahin kommt und nicht nur der Kunde einen auswechselt, sondern man seine Kunden auch auswechselt und sagt, ich habe keine Lust mehr, mit dem zu arbeiten. Weil ich es mir leisten kann, kann ich das auch machen und kann mir sozusagen aussuchen, mit wem und wofür ich arbeite. Wenn du aber anfängst, ist es ja oft so, dass du erstmal froh bist, dass du überhaupt einen findest. Und da dann trotzdem standzuhalten und sich nicht komplett vereinnahmen und mit miesen Preisen wieder nach Hause schicken zu lassen, ist ja das, worüber wir heute reden. Ja. Der andere Punkt ist auch wichtig. Das hat damit zu tun, dass, soweit ich mich entsinnen kann, für die Leute das immer schwierig ist, manchmal auch zu sagen, verhandle ich überhaupt? Also wenn jetzt einer kommt und hat, du machst dir ein Angebot und der sagt, ja, machen wir. Sofort. Du denkst, du hast einen tollen Preis aufgerufen und ohne mit der Wimper zu sagen, sagt der, klar, okay, machen wir. Was denkst du dann, Andi?
Wird man in Arabien nicht für verprügelt? Den Preis einfach akzeptiert oder zu falschen, weiß ich gar nicht.
Ja, aber was denkst du, wenn du das jetzt passiert? Du kommst jetzt und hast dir ein Konzept überlegt und sagst, das kostet den Kunden 10.000 Euro. Und denkst, mein, das ist aber schon ein ganz guter Preis. Und du sagst zu dem, pass auf, 10.000 Euro. Und der sagt, ja, kein Problem, Herr Kapazit, machen wir. Was ist dein Impuls in dir drin, in deinem Bauch?
Ja, sicher, das würde mich schon irritieren, klar.
Im Sinne von, dass du das Gefühl hast, was, dass...
Na, dass es einfach ein bisschen zu einfach ist. Also ich würde mich halt fragen, naja, vielleicht würde ich mich sogar fragen, hat er sie noch alle oder so? Das kann schon sein. Also das ist so Groucho Marx, weißt du? So, ich vertraue keinem Club, der mich aufnimmt.
Das ist ja eher dein Selbstbewusstseinsthema. Aber wenn jetzt einer sagt... Ja.
Mein Selbstbewusstsein? Danke.
Ja. Ja, wenn du in Verhandlungen sagst, ich traue mich nur den Preis und dann habe ich aber so ein bisschen Bauchweh und hinter der Leistung zu stehen, fällt mir schwer. Nicht, weil die Leistung schlecht ist, sondern weil du selbstkritisch bist. Ja, selbstkritisch bist. Und jetzt.
Nicht, weil die Leistung schlecht wäre, Konjunktiv, ist mir ganz wichtig.
Nicht, dass sie schlecht wäre und schlecht ist. Können wir ja beurteilen. Sondern, weil du selbstkritisch bist. Das ist ja der eine Aspekt. Der andere Aspekt hat wirklich mit dieser Frage zu tun, wenn jemand dein erstes Angebot, ohne mit der Wimper zu zucken, in Millisekunden annimmt, haben wir dieses Gespür von Mist. Also einerseits freust du dich und sagst, toll, hat er angenommen, aber andererseits hast du diese Gefühle nur.
Hätte ich mehr verlangen können.
Ja, hätte er noch mehr verlangen können, weil der falscht ja gar nicht. Ja, muss ja für den ein Schnäppchen sein, wenn er das macht. Und darum geht's auch ein Stück weit, um diese Frage, braucht jemand für die Zufriedenheit mit einer Verhandlung, die ja nichts mit den Fakten zu tun hat, welchen Preis er kriegt? Den kannst du ja sowieso nicht überprüfen, weil der ja nicht weiß, ob du einem anderen Kunden das für die Hälfte oder für den doppelten Preis realisierst, was du ihm jetzt anbietest. Oder in welchen Preispunkten sich deine Preise bewegen, weiß der ja nicht. Und umgekehrt weißt du auch nicht, ob er anderen Dienstleistern mehr oder weniger bezahlt hat. Sondern es ist ja einfach ein singulärer Event in einer Verhandlung, wo du am Schluss dastehst und beide Seiten eine emotionale Unzufriedenheit oder Zufriedenheit mit dieser Verhandlung haben. Und diese emotionale Frage, die sich daraus ergibt, der hat sofort zugesagt, ist, ohne eine Verhandlung bin ich, obwohl das Ergebnis toll sein kann, nicht zufrieden. Wenn er mit dir feilscht und professionell verhandelt, tauziehenmäßig, und du dann vielleicht mit 8,5 statt mit 10.000 nach Hause gehst, kann es sein, dass du zufriedener bist als in dem anderen Fall, wo du immer diesen nagenden Zweifel hast, Wahrscheinlich hätte ich 12 nehmen müssen. Ja, dann hätte der hätte ja am Schluss mit 11 ein bisschen wäre ich rausgekommen. Und dabei kann 10 ein toller Preis sein. Und wenn du mit 8,5 verhandelst hast, bist du trotzdem zufrieden. Da kannst du dann nachvollziehen, was ihr damit meint?
Ja. Sagte ich 10? Ich meinte 10 als Anzahlung.
Ist ja. Übrigens auch eine der Schlüsselerfahrungen der Teilnehmer in unseren Workshops.
Ja, ja,
das wenn sie es selber erleben. Und das erleben sie in den Übungen. Also wir machen ja im Schnitt 3 Verhandlungsübungen pro Tag. Das ist letztendlich immer das Erlebnis schlechthin. Und im Übrigen, was ich auch ganz wichtig finde, Toni, du hast es ja indirekt erwähnt, ich will es nur nochmal betonen. Der Einkäufer und der Verkäufer, beide haben meistens Angst, wenn es sozusagen zu der Ente- oder Trente-Frage kommt. Ja? Der Einkäufer hat Angst, dass er die Katze im Sack kauft vielleicht, weil er hat ja in der Regel nicht so viel Informationen wie der Verkäufer. Und er hat ja auch ein Ziel, er muss ja irgendwas kaufen, der Kunde. Ja. Und der Verkäufer hat Sorgen, kriege ich den Preis? Der weiß, was er alles anbietet, der weiß, was das eigentlich für einen Wert hat, sagt mein Kunde ja dazu. Also beide haben so irgendwo eine versteckte Angst. Ja?
Oftmals, ja, ja.
Meist, ja, genau, nicht zwangsläufig und wenn man sie kennt, wahrscheinlich nicht, ja. Aber häufig ist das so, wenn man das erste Mal in einer Verhandlung ist.
Mhm.
Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Also es ist einfach so und je geschulter und geschickter du kommunikationsmäßig dabei vorangehst, desto leichter ist die Verhandlung für dich dann. Ja, also sprich, je besser du dich kennst und weißt, unter welchen Stresssituationen du so oder so oder so funktionierst, desto leichter wird die Verhandlung für dich. Ja, also weil du hast gesagt vorhin, naja, du weißt gar nicht, ob du dann mit so einem Typen noch Geschäft machen möchtest. Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe bisher einmal in unserer ganzen Firmengeschichte habe ich einen Auftrag abgelehnt, weil ich den so teuer gemacht habe, weil ich gedacht habe, das wird nichts mit uns beiden. Das passte einfach nicht. Das war aber auch das allereinzige Mal. Ja, kann mich nur an einen erinnern, wo das so war. Und in der Regel ist es nämlich ähnlich, wie du sagst, Toni, Leute feilschen ein bisschen, es gehört oft ein bisschen mit dazu. Und wenn man merkt, dass das groß stimmt, dass man ganz gut so miteinander kann, ja, dann sollte man auch weitermachen. Dann ist es häufig auch nur so, dass während der Verhandlung oder während der Vertragsübereinstimmung sozusagen dann mal so eine vielleicht Missstimmigkeit kommt und dann geht der Auftrag normal meistens in der Regel weiter.
Mhm.
Nach meiner Erfahrung. Ja, und deswegen auch nochmal meine Anregung an dich. Überleg doch mal, Mensch, wie oft hattest du sowas schon? Und oder auch an die Hörer, an euch. Wie oft hattet ihr sowas schon, wo ihr vielleicht auch einen Einwand oder eine Frage berechtigt oder auch nicht von dem Gegenüber sofort als etwas genommen habt wie, naja, dann kann es ja nur schlecht werden oder es kann ja dann nur schwierig weitergehen und vielleicht dann gar nicht erst euch auf die Verhandlung eingelassen habt. Also meine Anregung, ruhig einfach mal ausprobieren.
Sag mal, Andi, wenn du jetzt so reflektierst, was wir hatten, welches von den Sachen wäre denn das, wo du jetzt sagen würdest, das willst du mal probieren? Weil ich habe ja gemerkt, du denkst ja viel drüber nach, das hört man zwar vielleicht nicht, aber dadurch, wenn man so die Sendung kennt, weiß man ja, dass du sonst mehr fragst und so. Und jetzt bist du in so einem Denkmodus, ja, weiß ich.
Hm.
Und jetzt die Frage, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, Mensch, das ist so ein Aspekt, den würdest du unbedingt mal probieren wollen jetzt von denen?
Naja, ich würde schon noch mal hinterfragen, ob und inwiefern ich manchmal vielleicht, mein Gott, das wird ja ein Psychogramm hier, weniger ablehnend sein sollte. Also ganz ehrlich, es kommt halt ab und an vor, dass ich mit Leuten eben spreche, wo ich merke, sagen wir mal, die wissen mit Glück, was ein iPod ist, aber nicht, wozu man den benutzt. Die haben das mal irgendwo gehört oder ein Plakat gesehen. Und da, weiß nicht, wie viel das hier verloren hat, aber da ist es, das ist, ich will jetzt nicht sagen Verachtung, aber das ist schon so, dass ich dann einfach denke, ja, ist für mich irgendwie uninteressant, habe ich eigentlich auch keine Lust. Und das ist halt das, wo ich oft halt aussteige, wo ich einfach merke, hey, okay, es gibt Leute, die wissen nicht, was ein Podcast ist und man kann es ihnen erklären und sie haben dann ein berechtigtes Interesse daran. Die gibt es, aber es gibt eben viele, wo ich merke, da musst du damit anfangen, dass, ja, was eine Maus eigentlich macht, ich übertreibe. Ja, und ob ich da vielleicht meine Erwartungen senken sollte oder auf so Leute anders zugehen sollte, würde ich mal drüber nachdenken. Weiß jetzt nicht, ob das die Frage auf deine Antwort ist. Ob das die Antwort auf deine Frage vielmehr ist.
Ja, also ich gebe dir mal einen Tipp. Dass jemand nicht ein Experte in so einem Thema ist, heißt ja noch lange nicht, dass er nicht einen Experten engagieren kann, um eine Zielgruppe sich zu erschließen, die vielleicht sehr gut weiß, was ein iPod und iTunes und iStore und was da alles für Zeug gibt.
Es gibt kein iStore.
iTunes Store, wie heißt denn das Ding?
iTunes iShop? Store.
Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, ist ja egal. Also Leute, die sich vielleicht nicht als Fachleute in dem Thema auskennen, aber das Medium nutzen würden, wenn ihnen jemand hilft, nämlich weil ihre Zielgruppe da drin steckt, die im Podcast hören. Der mögt ja selber nie in seinem Leben Podcast hören, muss er auch gar nicht. Das Einzige, was er muss ein Interesse haben, dass er eine Zielgruppe erreicht, die über den Podcast das bekommt, was er nur mit dem Podcast auf diese Art und Weise transportieren kann. Und deswegen braucht er dich ja. Also wenn die Leute alle so eine total coolen Medien selbst produzieren können, Typen wären, dann würden die dich ja nicht engagieren. Dann brauchen sie ja keinen, dann machen sie es selbst, ja.
Und im Übrigen bist du damit auf dem Informationsvorteil.
Ja, eben, ja, nur das ist
Macht
der Punkt.
Die Verhandlung leichter.
An sich schon, aber wenn du natürlich sagst, der weiß ja überhaupt nicht, worüber ich überhaupt rede, der kann sozusagen nicht wertschätzen, was ich darüber weiß. Und deswegen hat er es nicht verdient, dass ich mit ihm darüber verhandle, ja? So nach dem
Motto. Nein, hey, halt mal, so habe ich das überhaupt nicht gemeint. So habe ich das, nee, echt jetzt hey, mal. So, nee, so habe ich das überhaupt nicht gemeint. Petra wischt das Lächeln weg, echt jetzt, das habe ich wirklich überhaupt nicht so gemeint, sondern es bringt nichts. Also das Ding, weißt du sagst Informationsvorsprung, Petra, das Ding ist halt, okay, ich habe einen Informationsvorsprung, das stimmt ja, nur wenn das dann dazu führt, dass es heißt, so, es war einmal, da baute Apple einen iPod und es gibt eine Software dazu und die heißt so und es gibt Leute, die haben die und die benutzt man so und so, dann kannst du sagen, hey, nach 2 Stunden... hat er theoretisch die Chance zu begreifen, was für ein Produkt es ist?
Na, die Frage ist auch, muss er das Produkt an sich komplett begreifen oder reicht das nicht, wenn du ihm den Nutzen, den er davon haben könnte für seinen Bereich, für sein Produkt oder seine Leistung? Weil das Podcasting ist ja nur ein Vehikel dazu, um sein Produkt bekannter zu machen oder seine Leistung, richtig?
Oder seine Persönlichkeit oder sein
nicht
Unternehmen.
Nicht nur, aber bitte, ja.
Ja, aber es ist ja nicht sein Produkt an sich.
Nö,
also, weil er nutzt es ja als ein Vehikel,
ja, okay, klar.
Ja?
Okay, stimmt.
Als ein Transportmedium.
Ja,
und damit muss er kein Podcast-Experte sein. Und damit muss er auch gar nicht alles komplett verstehen, was du als Voraussetzung siehst. Ich meine, vielleicht einfach mal überlegen, hey, reicht es nicht, von verkäuferischer Sicht, ihm wirklich nur den für ihn notwendigen Bereich zu kommunizieren? Weil letztendlich das andere machst du ja, deswegen bist du ja der Experte darin.
Also ich werde gerne darauf rumdenken, aber meine spontane Antwort ist, ja Petra, das könnte durchaus reichen. Ich glaube auch, dass ich das so ungefähr auch schon gemacht habe, aber dann, ihr werdet mir doch zustimmen, dann kommen die Fragen.
Ja, und das ist unser Job, dass wir die beantworten.
Ja, ja, klar.
Ich finde da, also, das ist aber eine spannende Frage, weil die dich sozusagen ein Stück behindert. Oder wenn jemand in der Verhandlung ablehnend ist, dann kannst du sagen, ich interpretiere das so, oder ich sage einfach, wahrscheinlich ist es eine Taktik. Wenn ich akzeptiere, dass eine Taktik dahinter steckt und nicht Boshaftigkeiten mir als Person gegenüber, dann fällt es mir viel leichter, damit umzugehen. Und das ist ja die Frage dieses Verhandlungsabschnitts hier in unserem Vertriebsprozess, also ja auch nicht in Ausführlichkeit, sondern einfach in diesen 3 Folgen mal besprochen,
angerissen,
damit man einfach mal ein Gefühl kriegt und sagt, hey, vielleicht ist ja das gar nicht so, ja. Und ich würde auch sagen, was Petra sagt, die Frage ist eben, warum soll jemand das machen? Natürlich, klar, wenn der selber Podcasts hört und die wertschätzt und verstanden hat, das ist viel leichter, aber in dem Fall ist so, naja, die hat er halt nicht, benutzt er vielleicht nicht, hat selber das nicht, kennt sich da nicht aus. Er möchte aber den Nutzen, den so ein Podcast ihm bringen kann, transportiert wissen. Und dann ist dein Job als Vertriebler dafür zu sorgen, dass er, auch wenn er da drin Anfänger ist, genug versteht, dass er sagt, okay, ich habe verstanden, Sie machen das für mich und das kriege ich davon und jetzt gehen wir auf Sendung und konzentrieren sich auf seine Inhalte, was ja viel wichtiger ist, als zu verstehen, ob das nun über iTunes oder Podstar oder weiß der Doll wie verteilt wird in der Welt. Das ist ja alles, was du ihm sagst. Ich mache das für Sie, ja. Full-Service-Dienstleister. Wir produzieren das ja nicht nur, sondern wir sorgen auch dafür, dass es Hörer bekommt und so weiter und so weiter und so weiter. Und deswegen engagiert er dich. Das ist ja toll, ja. Sonst müsste er das ja nicht. Könnte das ja selber machen. Und das ist vielleicht eine Anregung für dich auch mal zu sagen, Mensch, denk mal darüber nach, wo ich die Leute so, vielleicht besser unterstützen kann da drin. Ja, auch wenn du sagst, das ist ja irgendwie frustrierend, dass die das nicht wertschätzen, dass die sich so wenig darin auskennen. Das liegt aber an der Natur des Expertentums. Das
Das naja, schon klar. Nee, ich meine, wenn wir ehrlich sind, vermischen wir jetzt ja eigentlich auch so ein bisschen Phase 4 Verhandlungen mit Phase 2 Qualifizierung. Ne, so gesehen.
Nein. Alles hat mit Kommunikation zu tun. Die Qualifizierung, ja, das Erfragen von bestimmten Dingen, genauso wie das Verhandeln. Und ich glaube, es ist auch nicht direkt getrennt. Also man kann in der Verhandlungsphase auch mal wieder zurückfallen auf die Qualifizierung, natürlich. Ja, wenn man bestimmte Komponenten neu verhandelt, bei einem ganz großen Auftrag. Ja. Okay, und Toni und ich merken gerade, dass Andi sehr stark über all das nachdenkt, was wir heute besprochen haben. Und vielleicht geht's euch Hörern auch so, dass ihr drüber reflektiert und nachdenkt, wie verhaltet ihr euch denn in solchen Situationen? Wie geht ihr mit Einwänden, wenn sie unangenehmer Art kommen, um? Und als Anregung, ja, denkt drüber nach und macht das Beste draus.
Und vielleicht als Ausblick auf nächste Woche? Brauche ich magische Abschlusstechniken, um Verträge abzuschließen, oder geht das von ganz alleine?
Magische Abschlusstechniken,
ja, okay. Nächste Woche gibt es 178 Abschlusstechniken in 20 Minuten.
Was gibt es?
178 doch.
Das ist ja toll. Also, nächste
Einschalten.
Woche 178 magische Abschlusstechniken, um auch jeden Vertrag zu bekommen, oder ist das alles nur Illusion? Mit diesen Worten, ja. Danke fürs Hören.
Ja, reflektiert mal wieder, ne?
Andi hat eine Woche Zeit, sich wieder zu fassen.
Was? Nee, ich muss dann auch weg. Ich krieg langsam Hunger, außerdem habe ich heute noch Guerilla FM.
In diesem Sinne.
Viele erfolgreiche Verhandlungen. Tschüss.
Tschüss und nicht vergessen. Es ist ein Dschungel da draußen. Guerilla FM.